Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und bei mir noch das schmatzende Croissant im Mund ist der Micha. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Aber das passt eigentlich ganz gut, weil du hast kurz bevor wir mit der Aufnahme aufgefangen haben, hast du dich noch kurz geräuspert, aber das hättest du vielleicht gar nicht machen müssen, weil hättest du ein ganz schönes Thema heute ansagen können.
Ja, das passt wohl eigentlich wunderbar und zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen nämlich heute über
Resident Evil.
Genau. Ja, kriegst du, das kriege ich sogar ohne Kratzstimme, so ohne Räuspern vorher hin.
Egal, was jetzt wäre, wenn sie jetzt halt noch so ein Schmatzen reinpatchen, weil...
Aber es ist total krass, finde ich, wie sich das irgendwie... Also eigentlich ist das ja ganz schön cheesy, dieser Anfang mit dem Resident Evil. Und dann kommt immer der Schriftzug reingeflogen und dann 4. Aber irgendwie hat sich das bis heute gehalten und es würde auch was fehlen, wenn das nicht am Anfang in Spielen drin wäre, finde ich.
Ja, absolut. Ist aber bei den langen Wörtern auch geil. Revelations.
Ja, das stimmt. Das ist dann immer ein bisschen merkwürdig.
Geil ist das dann, wenn diese langen Wörter dann noch eine Fortsetzung kriegen. Revelations 2.
Genau, remastered. Aber das sagt er gar nicht. Er sagt in Resident Evil 4 jetzt auch in der HD-Version jetzt nicht irgendwie remastered oder so. Mhm. Aber gut, lass uns noch mal kurz den Rahmen stecken für diesen Podcast. Also Resident Evil 4 wurde ja bereits mehrfach in zig Versionen neu aufgelegt. Es gibt jetzt aber ein HD-Remake, also noch mal ein HD-Remake für PS4 und Xbox One. Vielleicht kurz zur Historie. Ich glaube, das war ursprünglich ein GameCube-Exklusivtitel und kam dann aber auch für PlayStation 2, das war aber dann irgendwie ein Aufreger und aber da ich mich ja gerne bei so Retro-Themen vollkommen verquatsche und alles durcheinander bringe, übergebe ich das lieber an dich, da nochmal kurz zu sagen, was eigentlich Resident Evil 4 auf sich hat. Ich weiß nur, Leon war auf dem GameCube Linkshänder, richtig?
Wurde das gespielt. Boah, also das so krass kenne ich mich auch nicht aus, aber Resident Evil 4 ist ein ikonisches Spiel für die Serie, aus ganz vielen Gründen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da irgendwie so, wie das mit Links, Rechts, Händler oder so war und ob die Fans da jetzt irgendwie was fanden, aber Resident Evil 4 ist dafür verantwortlich, dass wir zum Beispiel die Devil May Cry Serie bekommen haben, weil die Entwickler ganz lange experimentiert haben und dann haben die bemerkt, dass die irgendwo ganz woanders gelandet sind und dann kam das erste Devil May Cry daraus. Also kein Witz, das sollte ursprünglich ein Resident Evil Titel werden. Und dann hat man das 3, 4, also ich glaube auch tatsächlich 4-mal umprogrammiert und umgekrempelt, bis man dann bei Resident Evil 4 gelandet ist. Wenn man ein bisschen googelt, dann findet man noch eine ältere Version, die noch viel klassischer horrormäßig ist, viel gruseliger auch ist von der Gestaltung her, bis man dann irgendwie doch beim actionreichen vierten Teil gelandet ist. Und das hat so eingeschlagen in der Spielindustrie. Die ganzen Third-Person-Shooter, eigentlich Gears of War, also da sagt ja selbst der Cliff Bleszinski, dass sie sich ganz stark von Resident Evil 4 haben beeinflussen lassen. Und das Spiel wäre wahrscheinlich nie in dieser Shooter-Perspektive gelandet, hätte es Resident Evil 4 überhaupt gar nicht gegeben. Und also ist ein mega fettes
Aber warum das damals so ein Aufreger war, dass das auch für PS2 kam, weißt du jetzt auch nicht.
Nee, das liegt an einem Port. Ich habe keine Ahnung, warum. Also man sagt immer, dass dieser PS2-Port einfach eine sehr schlechte Version von dem Spiel ist, weil die GameCube-Version technisch einfach so beeindruckend war. Die GameCube-Version hat halt super fette Lichteffekte und sowas alles. Und das muss man alles aus der PS2-Version rausnehmen, weil das halt eine PS2 ist. Aber so schlecht ist die Version gar nicht. Also wenn man die Vorversion, die GameCube-Version gar nicht kennt, dann ist das eigentlich ein ganz guter Port gewesen. Man musste halt Kompromisse machen. Einige Sachen mussten halt dazwischen Sequenzen auf der Disk gespeichert werden, weil das sonst nicht möglich gewesen wäre, die dann überhaupt irgendwie zu zeigen und hier und da ein paar Abstriche. Aber ansonsten ist es halt ein Ding und so. Aber man sagt ja heute noch, dass die GameCube-Version die definitive Version ist von allen.
Und es war aber damals das erste Resident Evil, was ohne diese vorberechneten Hintergründe kam, ne? Also das erste, was wirklich dann den Sprung in die 3D-Perspektive gemacht
hat. Fragezeichen. Das war Code Veronica. Für Dreamcast. Ach so, okay. Tatsächlich. Also wenn es nicht sogar noch ein Spin-off war, das vorher das gemacht hat. Es gab ja noch dieses Resident Evil Survivor. Ich glaube, das kam sogar vor Code Veronica raus. Also es gab so ein Lightgun-Spin-off, ganz fürchterliches Spiel. Aber es hatte 3D-Grafiken Und aber das erste offizielle Resident Evil, was sozusagen auch in diesen Story-Kanon drin ist und so, das war Code Veronica, das mit der Claire Redfield. Davon gibt's übrigens ja auch eine HD-Version, die aber nicht in Deutschland rausgekommen ist.
Okay. Ja, siehst du, deswegen ist das immer voll praktisch, wenn du den Cast dabei bist, weil dann kann ich immer irgendwelche Sachen in den Raum stellen und du korrigierst mich dann und sagst, nee, war völliger Quatsch. Aber gut, dann lass uns mal zum Inhalt kommen. Also ich habe es wirklich jetzt auch noch mal komplett durchgespielt, weil ich einfach auch noch mal Lust hatte, das zu spielen. War überrascht, so viel kann ich wegnehmen, wie lang das eigentlich ist. Also das war aber über 20 Stunden noch mal gebraucht. Das zieht sich hinten raus ganz schön. Aber ich muss sagen, diese Panzersteuerung, wie man sie immer so schön nennt bei Resident Evil, die ist schon nach heutigen Maßstäben sehr nervig. Also das kann man einfach nicht wegdiskutieren, dass das einfach wirklich clunky ist. Und vor allen Dingen, weil halt oft Zombies hinter dir spawnen. Das heißt, du hast selten einen Überblick, wenn hinter dir einer kommt und auf einmal wirst du halt von einem angefallen oder es schlägt einer nach dir und dann musst du dich halt so umdrehen. Es gibt zwar die Möglichkeit, sich so schnell auf der eigenen Achse um 180 Grad zu drehen und schnell nach hinten zu schauen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang bin ich 4 bis 5 bis 6 Mal gestorben und kam überhaupt nicht zurecht und bin schon im Tutorial verzweifelt und war dann so, oh, ey, ob du das wirklich nochmal durchhältst, das ist schon ganz schön krass gealtert von der Steuerung her, wohlgemerkt nur. Mhm. Da musste ich mich am Anfang wirklich dran gewöhnen, weil ich einfach diese Panzersteuerung überhaupt nicht mehr drauf hatte. Und dann so langsam, wenn man sich da so ein bisschen reingegroovt hat, wenn auch diese Muscle Memory das nächste Mal wieder zurückkommt, wenn man sich auch angewöhnt hat, dass man eben nicht den Sichtstick bewegt, also dass man den rechten Stick nach Möglichkeit einfach in Ruhe lässt, weil dann kriegst du wirklich Kopfschmerzen, weil das Spiel dann immer wieder dich zurück nordet quasi auf diese Standardsicht und dann willst du immer irgendwie rüber gucken da, und dann wackelt die Kamera so, weil es immer wieder zurückgeht und sowas und wenn du dich daran gewöhnt hast, einfach den rechten Stick komplett in Ruhe zu lassen und wirklich nur mit der einen Ding zu bewegen, mit der Hauptfigur dich hin und her zu bewegen, dann kriegst du langsam den Dreh raus und dann habe ich auch mehr Spaß gehabt mit dem Spiel hinten raus. Aber der Anfang hat sich wirklich schwer gestaltet bei mir, muss ich sagen.
Ist ja auch so, dass man eigentlich, man sieht so ein Spiel mit Schulterperspektive, man denkt irgendwie, das muss sich total fluffig und schnell steuern. Man ist ja eigentlich so, wenn man Resident Evil 4 nicht das erste Mal gespielt hat, sondern wahrscheinlich über andere Spiele so reinkommt, dann auch was komplett, man erwartet ja irgendwie auch was komplett anderes. Aber Resident Evil ist ja immer von diesem, oder ursprünglich von dem Horroransatz ausgegangen, dass deine Figur einfach nicht die Mobilität hat, wie so ein durchschnittlicher Actionheld. Das ist so der Grundgedanke hinter dieser Panzersteuerung an der Stelle und man ist dann erstmal so irritiert, so, oh, okay, hier sind 10 Gegner, ich kann mich kaum bewegen, was ist hier los? Und aber so haben sie auch tatsächlich durchgezogen. Also wenn du mit dieser Panzersteuerung vom 4. Teil nicht glücklich wirst, dann wirst du die restlichen Teile auch nicht glücklich. Das haben sie bei 5 und 6, ist genau dieselbe.
Ja, aber ich finde, sie haben sie da dann doch irgendwie einen Tick weit verbessert. Also hier fiel es mir schon extrem auf, dass die einfach sehr behäbig ist und so, ne? Also gut, da passt auch das Spiel dazu, das muss man auch ganz klar sagen. Die Zombies kommen halt langsam auf dich zu. Du hast meistens viel Zeit, dann auch zu zielen, kannst in Ruhe dann die Headshots verteilen, also du hast nicht dieses Action, schnell, ich muss irgendwie in Sekundenschnelle 4 Gegner treffen, sondern die kommen halt so langsam auf dich zugetorkelt, sag ich mal. Also das Gameplay passt dann auch zu dieser Steuerung, aber trotzdem musste ich mich da am Anfang irgendwie dran gewöhnen. Es ist aber nicht mehr ganz so krass wie, weil das letzte Resident Evil, was ich jetzt persönlich gespielt habe, war halt die HD-Version des ersten Teils. Und da wirst du ja wirklich gefrustet, wenn du stirbst, weil du halt dieses Speichersystem hast mit den Farbbändern, die du brauchst, um an der Schreibmaschine dann zu speichern. Ja, genau. Hier gibt's zwar auch Schreibmaschinen, aber es gibt auch Save Points und du brauchst auch diese Bänder nicht mehr und die Speicherpunkte sind deutlich generöser verteilt. Also du hast nicht mehr diese, oh nein, jetzt habe ich eine halbe Stunde Gameplay-Fortschritt verloren, weil ich jetzt hier einmal gestorben bin, weil ein Zombie in meinem Rücken gespawnt ist.
Ist generell halt so ein bisschen, ist halt ein bisschen weg vom Survival-Horror auch. Also der 4. Teil ist ja auch in der gesamten Serie halt nicht nur ein Einschnitt, weil er halt so viele Sachen neu macht, aber auch, weil er für die, er hat halt einfach so eine Zäsur für die ganze Serie auch bedeutet, so. Und das war so wirklich so der End, also viele Fans wollen es nicht einsehen oder zugeben, aber der vierte Teil ist einfach so die Zäsur zu mehr Action. Also das ist sehr viel mehr krasse Action, die auf dem Bildschirm abgeht, die man, also was ja völlig überhaupt gar nichts mehr mit dem ersten Teil irgendwie zu tun hat und so. Also da wird ja gegen riesige Trolle gekämpft oder gegen riesige Statuen oder gegen irgendwelche Supersoldaten und was weiß ich. Also total absurder Scheiß, der dann halt auch wirklich dann die Marschrichtung der folgenden Jahre bestimmen sollte. Also Resident Evil 5 ist ja super actionreich und Resident Evil 6 ist ja Michael Bay Film zum Spielen eigentlich. Aber das hat der vierte eigentlich schon eingeleitet, weil, also da sagen es mal viele, oh, das ist so alles irgendwie so noch die Horrorrichtung. Aber ich fand jetzt gerade beim zweiten Spielen ist mir das aufgefallen, das ist schon wie ein Actionfilm. Also es hat eigentlich sehr wenig mit dem ursprünglichen Resident Evil zu tun, was ja jetzt nicht schlecht ist. Aber es ist halt einfach nur da die Zäsur. Und irgendwie, ja, das ist mir dann jetzt hier nochmal irgendwie aufgefallen, dass das Ganze so gar nicht so horrormäßig ist, wie viele sich gerne dran erinnern.
Aber war das auch damals wirklich Horror? Also es ist tatsächlich wenig gruselig, sondern es ist eher so Splatter und so Trasher-mäßig halt, ne? Also deswegen ist es nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Also ich habe echt gedacht, boah, wenn du so ein, wie alt ist es mittlerweile, 10 Jahre altes Spiel spielst, dann, oh, das wird ganz schön cheesy, glaube ich. Aber es ist gar nicht so schlimm. Es ist natürlich kein Gruselspiel, sondern es ist halt eher so Splatter-Horror. Mhm. Aber fand ich jetzt trotzdem nochmal okay. Also hat mich jetzt nicht irgendwie gestört, dass das halt nicht irgendwie diese erste Survival-Horror-Nummer fährt.
Es ist, also ich fand's jetzt auch gut, immer noch, weil es ist unglaublich spannend erzählt. Also man hat immer so eine Spannung in der Luft. Das ist halt viel Nervenkitzel. Die Handlung ist total gut aufgebaut. Das Pacing ist super geil. Es macht halt super Spaß, das Spiel. Das ist, und ist auch gut erzählt. Also überhaupt keine Einwände.
Ja, das ist genau dieses, was, finde ich, modernen Spielen fehlt, ist dieses auch einfach mal eine ruhige Passage, in der du einfach mal ein Dorf erkundest und guckst, was ist denn hier überhaupt, indem du mal durch irgendwie ein altes Herrenhaus läufst, ohne dass da sofort irgendwie ständig dich was anfällt. Und diese ruhigen Passagen sind auch echt wichtig fürs Pacing, weil du dann einfach diese Nervenkitzelpassagen auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, mehr genießen kannst, weil dann ist wohl so, boah, jetzt habe ich aber hier 5 Zombies und jetzt war es aber haarscharf und jetzt habe ich gerade noch in letzter Sekunde mein grünes hier Kräuterspray nehmen können, sonst hätten sie mich aber erwischt und puh, jetzt erstmal wieder durchatmen. Und diese Form diese Wellenform, dieses Pacing, ne, dieses immer hohe Action, Stress, Adrenalin pur und dann aber auch mal wieder den Moment geben, um mal durchzuatmen, finde ich, das vermissen halt oder lassen moderne Spiele halt oft einfach vermissen. Und das hat halt Resident Evil hier irgendwie immer noch im vierten Teil perfekt hinbekommen.
Ja, auch vor allen Dingen innerhalb der Serie ist das immer noch ein Paradebeispiel dafür, wie gut man den Spieler in so eine fremde Horrorwelt eigentlich auch einführen kann, weil der gesamte Aufbau ist total clever. Du kommst in dieses Dorf und dann passieren am Anfang schlimme Sachen mit deinen Kollegen, mit denen du angereist bist, und da wird man so immer tiefer in so eine ganz verrückte Sektengeschichte irgendwie reingezogen. Es fängt dann wirklich auch an, dass du irgendwie erst in Vororten unterwegs bist und dann erfährt man mit jedem Meter, den man da weiterläuft, immer mehr über diese ganze Gemeinschaft und legt immer Stück für Stück ein Geheimnis mehr frei, bis man dann irgendwann, also ich glaube, das ist für viele wahrscheinlich kein Geheimnis mehr, dann einfach in so einem riesen Schloss irgendwie landet und da wird's dann noch obskurer und dann geht's vom Schloss aus dann irgendwie nochmal in ganz andere Geheimorte und so. Das steigert sich einfach immer die ganze Zeit und deswegen will man auch immer weiterspielen, weil man manchmal kehrt man auch zu bestimmten Orten zurück, wie zum Beispiel in dieses Dorf oder so, aber dann passieren immer wieder neue interessante Sachen. Man ist immer total motiviert, weiterzuspielen. Und wenn man das vor allen Dingen eine ganze Zeit lang nicht gespielt hat, also ein paar Jahre irgendwie so, keine Ahnung, ich habe das jetzt irgendwie vor 10 Jahren oder so gespielt, dann war das irgendwie so, dann hat man viele Sachen auch vergessen und dann erlebt man diese Sachen nochmal neu. Da merkt man einfach wieder so, oh geil, diese kleinen Details, die dann immer Stück für Stück kommen. Und auch wie die Charaktere dann nach und nach in die Handlung eingeführt werden, das ist immer so gemacht, dass es immer diesen dieses Momentum aufrechterhält. So. Und das hat Resident Evil 6 zum Beispiel überhaupt nicht. Also Resident Evil 6 versucht dann irgendwie ganz viel spannende Handlung reinzubeknallen, aber da fühlt sich das alles so wie an so einer Schnur gezogen irgendwie an. Und du hast bei Resident Evil 4 aber trotzdem immer zwischendurch immer noch so Freiheiten. Also du kannst immer noch viel nach links und rechts gucken, was da los ist und Geheimnisse entdecken. Und es gibt ja auch sau viel Zeug zum Freischalten. Und das macht's schon, das macht das Teil halt einfach immer noch unglaublich gut. Immer noch Referenz.
Was ich immer total interessant finde, und das finde ich auch immer wieder faszinierend an den alten Silent Hill-Spielen und auch an den ersten Resident Evil, dass du immer im Prinzip die ganze Karte des Areals siehst. Also das Spiel ist da total transparent. Wenn du in die Karte guckst, siehst du ganz genau, wie dieses Level-Areal aufgebaut ist. Und dann ist da auch eingezeichnet, nee, hier kannst du noch nicht durch, für die Tür brauchst du einen Schlüssel. Du hast da im Prinzip von vornherein offene Karten, die das Spiel dir zeigt. Und das finde ich dann immer wieder total faszinierend, wie wenig Levelplatz so alte Spiele brauchen. Ne? Also wenn du das Level Design oder die Level-Designs, das sind ja mehrere Areale, die dann hintereinander folgen, von Resident Evil mit so einer modernen Mechanik spielen würdest, dann wärst du da in 3 Stunden durch. Also da würdest du total schnell durchkommen. Aber dadurch, dass es eben auch so langsam und behäbig ist und dass du da auch manchmal einfach eben langsam durchläufst und irgendwas absuchen musst, um irgendwas zu finden, irgendeinen Schlüssel oder irgendwie oder irgendein Rätsel oder so, brauchst du da halt deutlich länger und deswegen ist auf dem Platz, den wahrscheinlich heute ein Spiel dann irgendwie in 3 Stunden, da würdest du einfach in 3 Stunden durchrennen, das wäre wahrscheinlich die erste Hälfte des Spiels und da brauchst du halt hier ewig für.
Ja.
Und das sorgt aber auch dafür, dass du diese Atmosphäre viel mehr einsaugst, weil du viel länger in diesem Dorf unterwegs bist oder viel länger in dieser unterirdischen Forschungsbasis und dir dann da was anschaust und so. Und weil du da viel länger bist und weil das Spiel dir auch einfach Zeit dafür gibt, dass du da langsam durchläufst, saugst du diese Atmosphäre viel mehr auf und hast halt nicht diese Evil Within als eher, ich sag mal, Negativbeispiel, diese Action-Achterbahn, wo du einfach nur rennst und alles um dich stürzt zusammen und dann ist eine Stadt und ein Hochhaus und dann kommt ein Monster und dann fällst du runter und du rennst und es geht nur so weiter, weiter, weiter und du hetzt da halt so durch, dass du gar keine Zeit hast, eigentlich dir zu überlegen und anzuschauen, was die Entwickler hier gebaut haben.
Was irgendwie witzig ist, weil Evil Within ist ja auch von Shinji Mikami dann so Jahre später dann so das Nachfolgeprojekt, aber da hat er wirklich ein ganz anderes Level-Design-Prinzip genommen so. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass diese ganzen Sachen, dadurch, dass sie ja auch wirklich ganz bewusst von den Designern so gesetzt sind, halt auch so einen starken Kontrast zu diesen heutigen Open World Welten irgendwie so haben. Irgendwie, du hast ja, obwohl das ja eigentlich wirklich diese abgestreckten Wege und so weiter irgendwie sind, hast du ja trotzdem nicht das Gefühl, dass diese Welt nicht glaubwürdig oder offen ist oder so. Und heute hast du ja oft das Problem, dass diese Welten so generisch zusammengepappt sind. Da wird dann mit großen Superlativen um sich geworfen, so unsere Welt ist so und so 4 Quadratmeter hoch und du kannst über jeden Hügel laufen und ist alles ganz toll. Aber es fühlt sich einfach nicht so richtig echt an. Man hat immer das Gefühl, dass es irgendwie halt irgend so ein Computer hatte das da hingeschmissen und ein paar Büsche gepflanzt. Und bei Resident Evil hat man das Gefühl, die Welt ist echt, die atmet, die funktioniert. Und das, obwohl man ja eigentlich nur bestimmte Wege entlang läuft und so, aber die ganze Art und Weise, wie die Hintergründe gestaltet sind, so, und dass das Ganze auch so logisch miteinander zusammenhängt, dass der Bergpfad irgendwo hinführt und dass es dort noch weitere logische Aufbauten gibt und hier gibt's noch eine kleine Hauskultur und so, das macht alles irgendwie absolut Sinn, so, also so könnte man das auch in echt nachbauen oder könnte sich vorstellen, dass man irgendwo hinfährt nach Spanien und das genauso irgendwie vorfinden würde und das macht's einfach beeindruckend.
Also ich hoffe nicht.
Ich hoffe nicht,
dass es geht, aber nein, aber genau das meinte ich mit transparent. Also das Spiel ist sehr transparent, was seine Level angeht und hat da nichts in Anführungsstrichen zu verheimlichen. Du kannst ja auch jederzeit wieder zurück in alte Levelareale. So das die Tür ist dann offen, du kannst da wieder zurücklatschen, ob es dann dort was gibt. Das steht auf einem anderen Blatt, aber du kannst theoretisch auch einfach wieder zurücklatschen und was ich halt immer sehr gerne mag, ich weiß, jetzt kommen die Leute alle wieder mit Dark Souls und Demon's Souls und so, dieses, dass wenn du dann irgendwo später einen Bereich geklärt hast, sage ich jetzt mal, dass du dann einfach einen Shortcut öffnest und sagst, ach guck, jetzt bin ich hier und jetzt kann ich hier den Übergang zu dem kleinen Lager Haus finden. Und da war die Tür jetzt noch zu, als ich das erste Mal von der anderen Seite gekommen bin. Jetzt habe ich sie von der anderen Seite aufgesperrt und jetzt kann ich hier die Abkürzung nehmen und so. Also, ja, dass diese Level auch untereinander in logischem Bezug zueinander stehen.
Ja, das ist, ja wie bei diesen Dark Souls, Demon Souls.
Ja. Ach was.
Also, nee, aber das finde ich großartig, auch großartig. Das ist, Prinzip ist diese, das ist halt einfach extrem gut designt, dieses Spiel. Und das ist so, und das Design macht es halt einfach auch zeitlos. Also, es ist von dramaturgischen her natürlich nach wie vor cheesy, das war es aber damals schon. Wie gesagt, also das, was da passiert teilweise, also wirklich so, Aufnahmen, wo Leute in Zeitlupe durch die Luft geschleudert werden und so ein Quatsch. Und das Voice-Acting ist auch super cheesy und also das ist näher an den Resident Evil Kinofilm dran, als Leute zu sehen. Oh, der Typ ist so geil. Ja. Ja, aber das wollte ich gerade sagen, es macht diesen Charme von diesem Spiel total aus. Irgendwie so. Also, ja. Das ist so oft so, wie die Lines auch schon so vorgetragen werden. Wenn Leon spricht, so dieser obercool Typ mit dieser super geilen Frisur und auch wie Ashley den immer anschmachtet und so, das ist, ich sitze da und denke, irgendwer hat das total viel Charme und mag das total.
Wie er sich immer freut, wenn du ihm was verkaufst und sowas. Und dann so, what are you selling, Stranger? Oder not enough cash, Stranger. Hörst du halt 100 Mal im Spiel, weil der halt einfach es ist nicht so, dass er dann einmal, wenn du bei ihm was gekauft hast, dass er dann irgendwie einmal am Ende was dazu sagt, sondern er sagt halt zu jeder Aktion, sagt er irgendwie was. Er freut sich, wenn du deine Waffe upgradest. Und lacht er. Das ist schon alles sehr witzig. Ja, diese Ashley-Nummer, da können wir tatsächlich mal kurz drüber reden, weil da kann man jetzt natürlich auch wieder die Genderkeule auspacken und sagen so, das ist das klassische Damsel in Distress oder Woman in the Refrigerator oder wie das heißt, dieses klassische Trope mit, er muss die halt beschützen und ach Gott, und das arme kleine Mädchen, was dann aber am Ende so nach dem Motto seine Belohnung wird und er muss die dann aber retten und sowas und da kann man jetzt auch wieder drüber schimpfen, aber mein Gott, es ist ein 10 Jahre altes Spiel und ich finde, dass auf der Gameplay-Mechanik finde ich das wirklich cool, weil der Kniff ist nämlich, dass du so ungefähr ab der Mitte des Spiels, würde ich jetzt mal sagen, musst du Ashley auch beschützen mit wirklich allen Konsequenzen. Also wenn Ashley stirbt, dann ist sie tot. Dann ist Game Over für dich. Du musst dich um ihren Lebensbalken kümmern. Also das heißt, du musst dann auf einmal deine Kräuter oder Health-Sprays auch mit ihr teilen und muss dafür sorgen, dass sie auch immer genug Leben hat. Das heißt, wenn du einfach rennst und sie zurücklässt, dann wird sie halt von Zombies angefallen, sie verliert Leben und dann musst du sie entweder heilen mit deinen Ressourcen oder du musst halt damit rechnen, dass du öfter Game Over gehst. Und diese Mechanik, dass man einfach da jemand hat, der deine Hilfe braucht und um den du dich kümmern musst, unabhängig jetzt vom Geschlecht, fand ich einfach total reizvoll, weil das einfach eine coole Gameplay-Mechanik war.
Ja, das ist Escort-Mission, dann Ride. Das haben sie da einfach total richtig gemacht. So Escort-Dinger sind ja oft in Spielen so gefasst, weil die, was aber nicht daran liegt, dass die Grundidee blöd ist, dass man auf jemanden aufpassen muss, weil es gibt ja, also Ico ist ja zum Beispiel ein Spiel, was grundsätzlich auf dieser ganzen Idee aufbaut. Man muss das einfach nur richtig machen. Und die haben sich bei Resident Evil 4 einfach sehr gute Mechaniken überlegt, die dir dieses Eskortieren der Person halt einfach total einfach macht im Sinne von, dass wirklich, wenn Fehler passieren, es nicht die Schuld der KI ist, sondern wirklich dann auch deine. Und das habe ich auch nie als nervig empfunden, mich um Ashley da zu kümmern und darauf zu achten, dass es ihr auch gut geht. Es gibt auch so kleine Abschnitte, wo man Ashley dann selber spielt, was ja auch ganz nett ist. Und was diese Kindergeschichte betrifft, also wenn man Resident Evil der ganzen Serie mal eins nicht vorwerfen kann, ist dann, dass die blöde Frauenfiguren haben, weil im Regelfall haben die eigentlich immer sehr starke Heldinnen dann irgendwie mit an Bord. Da sind ja total ikonische Frauenfiguren für Videospiele. Also Jill Valentine allein rockt ja ziemlich viel weg. Da kann man Resident Evil das, glaube ich, nicht vorwerfen. Und ich finde sogar in diesem Kontext, das ist ja, was ist das nochmal? Die Tochter von dem Präsidenten sogar, ne?
Das ist absurd. Das ist die Tochter des Präsidenten, die in Spanien entführt wurde. Und sie schicken halt einen Typen vorbei.
Das ist so doof. Aber Ashley ist auch gar nicht nervig oder so. Also ich finde sie als, also ich habe schon so viele solche ähnlichen Charaktere in Spielen gesehen. Ich finde, Ashley ist dafür eigentlich sogar noch ziemlich cool geschrieben. Also die hatten wirklich auch noch, die hatten einen Charakter, die gibt auch oft Konter und ist auch nicht mit allem einverstanden und finde ich, also ich, mir war die sehr sympathisch irgendwie. Ich habe kenne andere Figuren in Spielen, wo es wirklich nervig ist, auf die irgendwie aufzupassen, weil die einfach so Allüren haben. Aber da hast du ja keinen Bock drauf. Aber Ashley ist echt super witzig, weil auch irgendwie die Dynamik zwischen ihr und Leon irgendwie ganz witzig ist. Weil irgendwann merkt sie doch, dass Leon doch eine ziemlich coole Sau ist und versucht, ihn so ein bisschen anzugraben. Und das gibt manchmal ein paar ganz witzige Situationen. Also von daher fand ich das jetzt gar nicht so schlimm.
Ja, also wie gesagt, mir ging es da eher um die Spielmechanik, dass ich das.
Aber die ist wirklich gut. Also ich meine, dass eine Escort-Mission in so einem Spiel, also wo man sowieso schon Schwierigkeiten hat, seine eigene Figur zu steuern wegen Tank und so, dass das trotzdem funktioniert, ist ja, das muss man. Und das 10 Jahre später, schon beachtlich.
Vor allem das Geile ist halt auch, wie du, wenn du dich drehst und sie hinter dir steht, wie sie dann in Deckung geht. Ja. Also dann kniet sie sich halt so hin, damit du sie nicht triffst. Und dann ist es halt manchmal echt cool, weil dann so, wenn dann so Zombies genau aus der Richtung kommen, und dann geht sie halt in Deckung und hält so die Hände über den Kopf und du kannst dann über sie hinwegschießen. Und aber du kannst sie auch treffen. Also mir ist es tatsächlich einmal passiert, dass ich es irgendwie geschafft habe, sie versehentlich zu erwischen. Weil, sie wird ja auch entführt dann. Also wenn du dann lange sie einfach alleine lässt, dann kommt halt ein Zombie und trägt sie so weg. Und dann hast du so einen Countdown, also du hast dann so eine gewisse Zeit, da wieder hinzukommen. Dann musst du den Zombie erwischen. Und da habe ich halt einfach mit der Shotgun einfach reingeballert und dann habe ich halt sie auch mit erwischt. Und weil sie dann natürlich, wenn sie bei dem auf der Schulter liegt und weggetragen wird, kann sie halt natürlich nicht irgendwie in Deckung gehen. Und dann da ist das Spiel dann auch konsequent und sagt, ja, nö, wenn du da halt volle Kanne mit der Shotgun reinrotzt in die beiden, dann triffst du halt sie auch, ne?
Also, ja, aber was ja auch so geil cheesy aussieht, wenn dann irgendwie so ein Zombie kommt und das Mädchen wegträgt. Das
ja, ist, gut.
Sieht so blöd aus. Aber es war halt, ich finde, das hat irgendwie Charme. Und das ganze Spiel ist ja voll mit solchen Sachen. Da gibt's noch irgendwie einen so einen Charakter später, der ist so ein Kleinwüchsiger. Also ich glaube sogar, das ist ein Kind oder jemand, der Kind geblieben ist. Und um das irgendwie Prinz, zu, ne? Ja, genau. Und das irgendwie zu kompensieren, hat er sich eine riesige Statue von sich gebaut, die wie so ein Roboter funktioniert. Und dann gibt's wirklich so eine Szene, wo man wirklich inmitten von einem Lavasee, also fragt jetzt nicht, woher dieser Lavasee kommt, aber inmitten von Lavasee vor diesem Riesenroboter weglaufen muss. Man sitzt da und denkt, was hat das eigentlich noch mit Resident Evil zu tun? Eigentlich überhaupt nichts. Aber es ist geiler Trash. Und man sitzt da und denkt, geil.
Ja. Eine Frage zur Technik habe ich tatsächlich noch. War das im Original auch so, dass man da nach jedem Kapitel auch automatisch speichern konnte?
Ja.
Okay, weil oft ist das total merkwürdig, weil man ist dann am Ende eines Kapitels, dann fragt er dich, soll ich jetzt speichern? Und dann sagst du ja, dann legt er einen Speicherstand an, dann lädt das neue Kapitel, du siehst irgendwie eine Filmsequenz oder kurz irgendwie sowas, wie er in so einen neuen Levelbereich läuft. Und dann ist da sofort in dem neuen Levelbereich wieder ein Speicherpunkt und ein Händler. Und du fragst dir halt so, warum haben sie denn jetzt hier irgendwie auch nochmal eine Schreibmaschine hingestellt? Weil die ist ja direkt nach dem Speicherpunkt, wo ich das Level beendet habe.
Ich überlege gerade, ob das, also ich weiß, dass es in der PS2-Version war. Ich überlege gerade, so auch im GameCube-Original so war. Es kann sein, dass es da nicht so war.
Okay, also weil es wirkt einfach hier so ein bisschen, warum sollte jetzt hier direkt nochmal ein Speicherpunkt sein, nachdem ich irgendwie vor 20 Sekunden gespeichert habe? Also das wird so ein bisschen merkwürdig.
Ja, das stimmt. Ist aber auch, also aus heutiger Sicht begrüßen es wahrscheinlich sehr viele Leute, weil normalerweise ist man es ja gewohnt, dass immer regelmäßig immer zwischendurch gespeichert wird, so. Also dann lieber mehr als weniger, bevor man Leute wütend macht. Aber ich kann sein, dass es in der GameCube-Version nicht so war, dass dann diese Sachen ein bisschen mehr Sinn gemacht haben. Aber ich weiß, in der PS2-Version, die habe ich ein bisschen besser noch in Erinnerung. Da konnte man auch nach jedem Kapitel dann speichern, hat er dir dann immer angeboten. Mhm. Wie fandst du das denn so technisch aus heutiger Sicht? Also du hast es jetzt ja quasi zum ersten Mal gespielt. Wie findest du das denn so vom HD?
Also ich finde, das HD ist gut gemacht, bis auf so ein paar Zwischensequenzen. Es gibt komischerweise Zwischensequenzen, die sind, ich glaube, das sind wahrscheinlich die dann in der Engine gerendert werden. Die sind okay. Also modern, sag ich mal, auch laufen dann auch in 1080p und so. Es gibt aber auch Zwischensequenzen, die sind total scheiße. Die schauen halt aus wie noch von der PS2 oder von der GameCube-Version, so mit total viel Artefakten drin und so richtig, wo du halt wie diese PS2-Filmsequenzen halt aussahen, die dann gerendert wurden und dann wurden sie total krass komprimiert, damit sie noch auf die Disc passen.
Ja.
Ich weiß nicht, warum manche in der besseren Qualität sind und manche in der schlechteren. Das kann ich mir nicht erklären. Aber sonst, bis auf diese paar Filmsequenzen, die halt in der schlechteren Komprimierung vorlagen, fand ich das eigentlich erstaunlich gut. Also ich hatte keinerlei Aussätze. Es lief auch total flüssig. Die HD-Texturen, ja gut, das sind halt jetzt keine modernen Texturen, sondern du siehst halt schon, dass das alte Texturen sind, die halt ein bisschen hochgerendert wurden. Aber von der Grafik her und von der Umsetzung kann ich da irgendwie nicht meckern. Und ich finde auch das Breitbildformat, vielleicht wirst du jetzt irgendwie was anderes sagen, weil du auch einfach irgendwie mehr Ahnung von so alten Spielen hast. Aber mir ist da nichts Negatives aufgefallen. Und ich habe mir tatsächlich sogar mal den Digital Foundry Artikel, weil wo war das letztens in dem Cast, wo wir gesagt haben, ja, super gemacht, und dann gab es da richtig Dresche in den Kommentaren, weil die Leute gesagt haben, das ist katastrophal gemacht.
Batman war das, glaube ich, ne?
War das Batman?
War das nicht Telltale, wo du gesagt hast?
Ach so, ja, Telltale, wo das, da war es kein HD-Remake, sondern es war das Telltale-Spiel, was bei mir einfach auf der PS4 total, also total gut wäre übertrieben, aber es lief für Telltale-Verhältnisse echt ordentlich, und dann kamen die Leute alle und gesagt, das ist das schlimmste Telltale-Spiel überhaupt von der Technik her, aber ja. Ich fand jetzt auch Resident Evil 4 war ein absolut solider HD-Port, fand ich.
Also ja, klar, dadurch, dass es jetzt das älteste Spiel von der HD-Neuauflage jetzt ist, sieht es natürlich jetzt nicht mehr so gut, oder überlebt es diesen HD-Transfer nicht so gut wie zum Beispiel Resident Evil 6. 6 sieht phänomenal gut aus. Und 4, da merkst du halt schon, das ist ein älteres Spiel. Und so von der, so was so diese Gesamtästhetik betrifft, wirkt natürlich das GameCube-Original, wo wirklich alles perfekt auf diese Hardware zugeschnitten ist und auf die Eigenschaften, halt alles ein bisschen mehr aus dem Guss, also auch zu dieser ältere Auflösung. Das ist eigentlich, da kommt man nicht hin bei so einem HD-Remake. Aber es ist trotzdem davon abgesehen, also wenn man jetzt wirklich keinen GameCube hat und man jetzt wirklich auf einer modernen Konsole spielen will, ist es einfach die Version der Wahl. Besser geht's eigentlich gar nicht, kann man sonst nicht haben. Also höhere Auflösung ist nicht immer ein Plus, das merkt man an diesem Spiel. Sieht halt gut aus, und wenn man es nicht kennt von früher, dann wird es einem nicht weiter auffallen, aber wie dieses bräunliche Matsch-Setting, nenn ich es mal, das wirkt irgendwie komischerweise in der niedrigen Auflösung irgendwie noch ein bisschen besser. Aber
ja, weil du halt dann einfach, wenn die Auflösung schlechter ist, kannst du halt so ein bisschen matschige Texturen auch einfach kaschieren. Das fällt da nicht so auf. Und hier siehst du halt schon manchmal so, oh, diese Kiste, die schaut aber jetzt nicht so toll aus. Oder hier im Hintergrund ist es ganz schön unscharf und milchig, weil da halt einfach irgend so eine Skybox dahinter gezogen wurde, die halt jetzt nicht nochmal irgendwie komplett neu überarbeitet wurde. Also, wie gesagt, das sind Details, aber das sind Abstriche, die ich durchaus bereit bin bei alten Spielen, um der Retro Brille Gewähr zu leisten, dann irgendwie in Kauf zu nehmen.
Ja, aber das wichtiger ist bei Resident Evil 4 wirklich dann halt doch das Spiel, weil das, da merkt man doch schon recht schnell, dass das einfach, das halt wirklich überhaupt nicht gealtert. So, wenn man sich da reingegroovt hat in die Steuerung und alles und so, dann erwartet einen halt heute noch ein total, also wirklich extrem beispielhaftes, meisterhaft designtes Spiel. Da war ich so überrascht, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Da war ich so überrascht, weil ich immer gedacht habe, Resident Evil ist doch gar nicht so gut. Also der vierte, das wird doch bestimmt nur so hochgehalten, weil die Leute das so inkodisieren und so. Dann spiele ich das und stelle fest, gruselig ist das nicht, aber es macht einfach sau Bock. Es ist so, ist ein super gutes Spiel. Und jetzt verstehe ich auch, habe ich wieder also sozusagen meine Erinnerung daran aufgefrischt, mich auf den Stand gemacht, warum das heute auch so hochgehalten wird.
Du hast es schon angeschnitten, aber vielleicht auch nochmal als Abschlussfrage. Also ich glaube, auf der GamePro war es oder sowas, da gab es entweder war es eine Kolumne oder es war sogar im Test irgendwie diese These mit, okay, gutes Spiel mit schlechten Konsequenzen für die Serie. Also dieses, Resident Evil 4 war gut, aber hat dann leider den Weg gepflastert, den die Serie danach kam, nahm.
Also Resident Evil 5 habe ich noch nicht gespielt. Das habe ich damals verpasst. Jetzt wollte ich die HD-Version, die jetzt rausgekommen ist, nutzen, um das mal nachzuholen. Das ist halt das Ding in Afrika. Das ist halt irgendwie aus Zeitgründen damals an mir vorbeigegangen. Habe ich einfach nicht gespielt. Und deswegen, da habe ich nur gehört, dass es sehr, sehr actionreich sein soll. Und da gab es ja auch die ganze Debatte um den Rassismus, den es da drin gibt. Aber da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil ich das Spiel erstmal spielen muss. Bei Resident Evil 6 finde ich, also ich finde, Resident Evil 6 ist zu Unrecht ganz schön in den Boden gestampft worden. Es stimmt, das ist kein gutes Horrorspiel und es ist an vielen Stellen nicht besonders glatt. Aber wenn man kann unglaublich viel Spaß mit diesem Spiel haben. So, ob das jetzt schlecht für die Serie ist, sowas mal gemacht zu haben, weiß ich nicht. Weil dadurch, dass Resident Evil 6 so ein großer Blockbuster im Prinzip war, können wir uns jetzt alle auf Resident Evil 7 freuen, was die genaue Kehrtwende ist. Man muss ja erst einmal so in eine Richtung gehen und sich dann in so eine Sackgasse verfahren. Ja, das ist, aber, ist ja so, ne? Ist
okay, man muss halt erstmal sich in die Scheiße setzen, damit man dann irgendwie...
Und da haben viele Fans gesagt, nee, Resident Evil 6 ist uns zu krass, es ist zu viel Action, wir wollen einfach wieder zurück zu diesem klassischen, also das, was der Name Haut dachte, in irgendeine Behausung des Bösen wollen wir irgendwie. Wir wollen wieder dieses Geisterhaus oder verfluchtes Haus-Thema haben. Und dann haben die, hat Capcom jetzt dann auch auf die Fans gehört das und gesagt, okay, dann machen wir mit Resident Evil 7 genau das. Und was man jetzt bisher von gesehen hat irgendwie, geht's ja auch wirklich wieder in diese Grundthematik zurück, dass du irgendwie in ein Anwesen kommst und musst ja irgendwie aus der Scheiße raus. Und deswegen, weiß ich nicht, also klar, Resident Evil 6 ist jetzt bei weitem nicht der beste Teil der Reihe und mit Sicherheit in vielerlei Hinsicht kritisierenswert. Aber es ist halt einfach so ein Extrem, dass man von dort aus eigentlich nur in eine andere Richtung gehen musste. So. Und deswegen ist es so, dass eigentlich ist es Glück im Unglück. Also ich würde sagen, wenn Resident Evil 7 jetzt der Knaller wird, haben wir das eigentlich nur Resident Evil 6 zu verdanken, weil man da einfach mal gezeigt hat, wo es nicht hingehen soll. Mhm. So sehe ich das.
Das ist der positive Spin, den man der ganzen Sache geben kann. Also bei mir geht es eher anders. Ich habe halt Resident Evil 5 gespielt, fand das gut. Es war halt kein klassisches Resident Evil mehr. Es war halt ein ganz anderes Spiel mit diesem hellen Tag und irgendwie gib ihm und Action und Krawall und sowas. Das ging halt in eine ganz andere Richtung, aber es ist halt für sich genommen den Namen jetzt mal hinten angestellt und die Tradition der Serie, die damit dran hängt oder hing, fand ich das trotzdem ein super Spiel. Das hat gerade im Koop hat es mega viel Spaß gemacht damals. Also das geht, glaube ich, sogar im Splitscreen. Also wenn du da mal die Möglichkeit hast, das dann Couch-Koop auszuprobieren, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil da macht's echt Spaß.
Resident Evil 6 konnte man auf jeden Fall im Splitscreen spielen und es war ein Burner. Das war richtig geil. Also deswegen hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich habe es auch mit Freunden gespielt tatsächlich. Ich weiß nicht, wie geil das ist, wenn man das jetzt alleine spielt, aber es war halt ein gutes Koop-Action-Gespratze so. Aber gut, eine Serie muss ja auch in irgendwie dem bei in verschiedenen Richtungen sein. Also wenn jetzt jeder Resident Evil Teil mit einer Nummer hinten genauso wäre wie die ersten, dann wäre das ja auch irgendwo langweilig. Deswegen begrüße ich eigentlich immer diese Veränderung. Es tut manchmal auch weh, manchmal sieht man dann auch Sachen, die einem dann vielleicht nicht so gefallen, aber sowas gehört zu einer Entwicklung halt auch dazu, dass man Sachen auslotet. Das hat Capcom halt einfach sehr fleißig mit der Serie gemacht und an vielen Stellen probiert und die hätten jetzt ab Resident Evil 4 oder 5 halt auch einfach auch nicht weitergemacht in die Richtung, in die Resident Evil 6 gegangen ist, wenn sie nicht irgendwie gespürt hätten anhand des Feedbacks oder des allgemeinen Echos, dass das irgendwie vielleicht noch Sinn macht, sowas zu machen irgendwie so. Und Resident Evil 6. Also ich sehe das halt, ich drehe da lieber diesen positiven Spin rein irgendwie so, weil selbst wenn es Resident Evil 6 es gegeben hat, das macht ja die alten Teile nicht kaputt. So, dafür gab es ja dann im Gegenzug ja auch die HD-Remakes zum Beispiel, die ja ohne Zweifel sich ganz an die alte Formel irgendwie halten und auf jeden Fall erhaben sind. Also ich glaube, für alle Fans ist da was dabei.
Genau, dass wir jetzt auch nochmal über 5 und 6 hinten raus so ein bisschen abgeschwiffen sind, liegt natürlich auch daran, dass die im Dezember, kam erst kürzlich die Ankündigung, auch bei uns nochmal als Disc-Version rauskommen.
Also, ja, alle drei sogar, ne?
Genau, alle drei. Also der Teil 4, den über den wir jetzt geredet haben, den gibt's, glaube ich, bisher nur in Japan auf Disc, ne?
Nee, da gibt's alle.
Okay, da gibt's auch schon alle, okay. Dann ist es tatsächlich so, dass, also bei uns gibt's die alle bisher nur als Download im PSN und auf Xbox Live. Aber Capcom hat auch gesagt, ja gut, wir bringen die aber auch alle nochmal auf Disc raus im Dezember. Ich bin mal gespannt, wie das dann preislich ausschauen wird, weil die Downloads kosten jeweils nur 20 Euro. Ob sie dann die Disc genauso teuer bepreisen oder ob sie dann sagen, nee, wenn das auf Disc kommt.
Bin ich auch mal gespannt. Ja, in Japan kosten die jeweils auch $19.99. Also auch ein ziemlich fairer Preis. Umgerechnet 17 Euro plus Import, Versand. Also bis
aber im Moment, das sind doch dann 1900 Yen oder sowas, wenn
ich nicht alles täusche. Nee, Dollar. Also ich habe jetzt die Dollarpreise im Kopf.
Ach so.
Gibt's eine andere Capcom-Serie, die jetzt auch neu aufgelegt wird mit Zombies, über die wir nicht so intensiv reden dürfen, aber die wird auch neu aufgelegt und die kostet halt auch alle um diesen 20 rum und umgerechnet bist du dann halt irgendwie bei den 17 Euro. Aber das macht ja auch Sinn, die auf Disc rauszubringen, weil man spricht damit ja auch eine Generation von Spielern an, die früher halt viel auf Disc gekauft haben, weil das ja auf den älteren Konsolen, so GameCube und so war. Und ich glaube, dass einige davon mit der neuen Download-Strategie nicht so einverstanden sind und sich einfach froh sind, dass sie dann halt einfach die Neuauflage als Disc haben können.
Ja, klar. Also nee, ich wollte ja überhaupt nichts gegen die Disc sagen. Im Gegenteil, ich finde es ja sogar cool, dass das dann auch nochmal kommt.
Es war wirklich gut. Also im Dezember, ich glaube, alle drei auf einem Schlag, wenn ich das noch
richtig erinnere. Ja, es hieß irgendwie, es gibt mal auch, zumindest bisher, glaube ich, gab nur so die Ankündigung, im Dezember kommen die auch alle nochmal in Deutschland raus, weil tatsächlich ja auch endlich mal ein USK 18 drauf ist. Also Resident Evil 4 war ja in Deutschland immer indiziert in der internationalen Version. Und
Stimmt, ne?
Fällt mir auch gerade ein, jetzt wo ich sag, vielleicht sowieso, wenn man bisher noch gar keine Chance hatte, die komplett international ungekürzte Version zu spielen, dann muss man jetzt diese Version, die HD-Remake-Version spielen.
Also so in der Kampagne sind die Änderungen wirklich marginal, so dass es jetzt nicht groß auffällt, aber was gefehlt hat, ist dieser Mercenary-Modus, ne? Das ist irgendwie so ein Zusatzmodus, wo man durch die Gegend läuft und alles tötet.
Das ist halt eher so ein Horde-Arcade-Modus, ne? Wo du halt irgendwie auf Zeit dann auch Punkte sammeln musst und sowas. Und stimmt, und es gibt auch diese, wie heißt diese, es gibt so zwei kleine Mini-Dinger noch, die du freischaltest, wenn du das Spiel durch hast.
Irgendwas mit Ada Wong gibt's, ne? Mit dieser Frau im Kleid.
Ada-Missions oder so heißen die, glaube ich. Da spielst du halt diese, die taucht ja immer während der Kampagne an ganz merkwürdigen Stellen immer wieder auf. Und in dieser Mini-Kampagne, die habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, wird dir wohl erklärt, wie sie da immer wieder hinkommt. Also was sie in der Zwischenzeit macht. Weil die ist schon echt merkwürdig, muss man sagen, in der Kampagne, weil sie halt einfach immer irgendwie an den unpassendsten Momenten taucht sie auf und wirft irgendwie ein Messer zu oder schießt auf einen Gegner, der dich fast erwischt und dann hat sie einen coolen Spruch und dann haut sie aber einfach wieder ab und man weiß auch sehr, so ein sehr zwieschichtiger Charakter, man weiß nicht so genau, was sie eigentlich im Schilde führt.
Das ist aber irgendwie auch eine geile Romance zwischen den beiden, ne? Zwischen Leon und Ada. Das wird sogar in den in den weiteren Spielen auch weiter ausgebaut, auch gerade im sechsten Teil, und es gibt ja auch diese CGI-Filme, die als Nebenprodukte rausgekommen sind. Ich weiß jetzt gerade nicht die Namen, aber da gibt es auf jeden Fall einen, wo das auch eine Riesenrolle spielt. So, also Leon und Ada stehen voll aufeinander, dürfen aber nicht, weil die professionelle Distanz ist zwischen denen und so. Und aber sie, so die Körpersprache, so wie die sich immer so gegenüberstehen, ist immer so ein bisschen diese, das erinnert mich jedes Mal an Max Payne 2.
Ja, stimmt.
Wie nennt man das? Bad Romance? Weiß ich nicht. Das ist der richtige, also so eine Action-Gun- Action-Balladen-Romance, ich weiß nicht, mir fällt der Titel dazu jetzt nicht ein.
Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Aber wenn zwei super coole Helden, die einfach zu cool für diese Welt sind, aufeinandertreffen, was füreinander übrig haben, sich aber nur durch super coole Signature-Moves irgendwie ausdrücken können, so. Und Ada macht dann immer diese krassen athletischen Sachen und verschwindet immer mit ihren Grapple-Hook und Leon ist einfach der super coole Typ, wo die Frisur einfach immer perfekt sitzt und so. Und die beiden haben dann immer so.
Aber er ist ja wenigstens noch so ein bisschen für den Einsatz ausgerüstet. Sie hat halt ein Abendkleid und an und sowas.
Das finde ich bescheuert.
Also das ist was man halt braucht, wenn man gerade im Zombie-Einsatz ist.
Ja, aber das ist großartig. Also das macht echt Spaß, diesen Trash dann irgendwie zu sehen irgendwie. Also ich finde irgendwie, dadurch gewinnen die Charaktere, aber komm, irgendwie haben sie es halt raus, dass das Ganze dann trotzdem, man mag die Figuren ja trotzdem, obwohl die so bescheuert sind. Oder gerade weil die so bescheuert sind, ich weiß nicht. Also irgendwie nach einer Zeit, also nach etlichen Resident Evil-Teilen, muss ich echt sagen, dass ich Leon und Chris dann immer wieder doch gerne mal sehe und so. Und mich dann einfach auch freue, wenn die so aufeinandertreffen und sich die coolen Sprüche um die Ohren hauen. Also das mittlerweile, muss ich sagen, ist es einfach so Guilty Pleasure geworden. Mhm. Mag ich.
Gut, also kurzes Fazit. Lohnt sich auch heute noch mal Resident Evil 4. Ja, macht auch Spaß.
Überhaupt keine Frage. Und, dicke Empfehlung.
Zu Recht auch ein weiter in Ehren gehaltener und hochgelobter Titel.
Nicht unbedingt im Horroraspekt halt, ne? Nee,
also, das nicht, aber einfach für sich genommen. Also
der Kettensägen-Typ ist immer noch krass. Der ist noch so krass, wie den alle in Erinnerung haben. Da geht mir auch jedes Mal die Pumpe, wenn ich die Kettensäge höre und denke, oh Gott, wo ist er? Und dann kommt er um die Ecke gesprungen. Aber davon abgesehen, einfach immer noch ein total, also zu Recht das Meisterwerk, das alle darin sehen.
Mhm. Alles klar, dann okay. Bis morgen.
Bis morgen, tschüss.
Ciao.